Alzheimer und Demenz. Eine emotionale Achterbahnfahrt für Betroffene und ihre Angehörigen und für uns qualitative Marktforschende eine besondere Herausforderung.
Nach einem kurzen Überblick über die neuesten Entwicklungen am Markt wenden Antje und ich uns diesen marktforscherischen Herausforderungen zu.
Wie interviewt man Betroffene?
Was regt uns dabei auf?
Welche Projektionstechniken erlauben tiefe Einblicke, ohne zu überfordern?
Also, dranbleiben lohnt sich!
MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Petra Kemmerzell und ich bin seit nunmehr fast 25 Jahren, Wahnsinn, qualitative Marktforscherin aus Leidenschaft und Mitinhaberin des Instituts MR&S, dem Zuhause unseres Podcasts.
Genau, ja. Hallo zusammen, mein Name ist Antje Schaffranitz und Petra, ich bin ja nun auch sehr leidenschaftlich schon jetzt seit 16 Jahren auch dabei, ne? Und bei MR&S auch für die Konzeption, Durchführung und Analyse qualitativer Marktforschungsstudien verantwortlich.
Ja, und ich möchte keines dieser 16 Jahre missen, meine Liebe. Und wie unsere Hörerinnen und Hörer ja mittlerweile auch wissen, sind Schwerpunkt unserer Studien im Bereich Gesundheitswesen. Ne? Und da stellen wir fest, dass es immer wieder regelrechte Themenwellen gibt. Das heißt, Themen, die wir dann auch über einen vergleichsweise langen Zeitraum forscherisch begleiten.
Ja, genau. So war es zum Beispiel beim Thema Adipositas, Petra. Ne? Da haben wir ja auch das Thema in der ein oder anderen Podcast-Folge aufgegriffen. Und ein Dauerbrenner ist und bleibt natürlich auch der Diabetes.
Ja, das sind natürlich beides Themen, mit denen auch unsere Hörerinnen und Hörer, die weder im Gesundheitswesen noch in der Marktforschung arbeiten, auch was anfangen können. Ne?
Ja, genau so ist das. Der Name Volkskrankheit kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Und momentan schwappt ja eine weitere Welle an Forschungsthemen und auch Forschungsinhalten auf uns zu, die ebenfalls in die Kategorie Volkskrankheiten gehört und für viele Menschen wirklich Anlass zu großer Sorge ist. Das ist nämlich die Demenz.
Unsere aktuelle Zahl.
Laut Deutscher Alzheimer-Gesellschaft leben in Deutschland rund 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung, wobei Alzheimer die häufigste Ursache darstellt. Die Zahlen steigen, was natürlich auch mit der Alterung der Bevölkerung zu tun hat.
Ne? Klar, aber es betrifft ja nicht nur die alten Petra, ne? Sondern auch Menschen unter 65 Jahren sind zunehmend betroffen. Was wohl vor allen Dingen auch auf die verbesserte Diagnostik zurückzuführen ist.
Ich denke aber auch, dass das Bewusstsein mittlerweile geschärft ist. Ne? Das heißt, vor allem Menschen, die Alzheimer-Betroffene in der Familie haben, die gehen viel früher zum Arzt beziehungsweise messen ihren eigenen Momenten von Vergesslichkeit oder was einem sonst so passiert. Ne? Namen fallen einem nicht mehr ein, Geburtstage und so weiter. Und dem messen sie einfach mehr Bedeutung zu, als es früher der Fall war.
Das denke ich auch, ja. Und in Gesprächen mit Betroffenen kriegen wir ja auch immer wieder ganz hautnah mit, wie stark dieses Thema noch gesellschaftlich tabuisiert ist und wie konkret die Sorgen und auch die finanziellen Belastungen, muss man ja auch sagen, für pflegende Angehörige sind.
Klar, die Pflegekassen leisten zwar Zuschüsse in Höhe der gewährten Pflegestufe, aber wenn es zu Hause nicht mehr geht und eine Heimunterbringung unvermeidbar wird, dann kann es für sehr viele Familien wirklich richtig eng werden.
Ja, und so erleben wir ja die Angehörigen dann auch häufig doppelt belastet. Ne? Die finanzielle, organisatorische, logistische Sorgen haben eben bei der Betreuung und natürlich auch ganz klar ein wichtiges Thema, die emotionalen Sorgen. Wenn der geliebte Mensch unter deinen Augen verschwindet und weder dich noch sich selbst erkennt.
Klar, das dauert zwar, bis dieses Endstadium erreicht ist, aber tatsächlich bildet das doch den Kern der ultimativen Sorge, des wirklich ganz realen Horrors. Ne? Und immer, wenn was so richtig gruselig oder eklig ist, dann neigt der Mensch zum Tabuisieren. Also letztendlich eine Art Verdrängungsmechanismus, wenn ich das jetzt mal küchenpsychologisch vereinfachen darf.
Ja, das darfst du natürlich, Petra. Wir wollen ja hier keine wissenschaftlichen Diskurse führen, sondern erzählen, wie wir hier in der qualitativen Marktforschung mit diesem Thema in Berührung kommen und wie wir eben auch mit dieser Vielschichtigkeit dann auch umgehen.
In der Tat, marktforscherisch begleiten wir das Thema schon seit wirklich vielen Jahren. Und wie gesagt, gerade kommt die nächste Welle an Projekten auf uns zu. Das hängt natürlich auch immer mit aktuellen Entwicklungen zusammen. Ja? Also neue Medikamente, die sich noch in der Entwicklung befinden, zeigen ja in den sogenannten klinischen Studien erste vielversprechende Ergebnisse, ne, für die unsere Auftraggeber dann auch Kommunikationsmaterialien entwickeln und mit unserer Hilfe vorab testen.
Man vermutet ja schon länger, ne, dass Eiweißablagerungen im Gehirn ursächlich für die Entstehung einer Alzheimer-Demenz sind, also dafür verantwortlich sind. Allererste Medikamente, die auf diese Eiweißablagerungen abzielen, die waren ja entweder nicht effektiv genug oder hatten eben auch zu viele Nebenwirkungen, sodass man nur eine negative Nutzen-Risikobilanz ziehen konnte. Und dann die Medikamente auch gar nicht erst auf den Markt kamen, beziehungsweise wieder vom Markt geholt wurden oder nur in den USA, nicht aber in Europa zugelassen wurden.
Ja, und die neuesten vielversprechenden Medikamente in der Pipeline, zum Teil sind die in den USA sogar bereits zugelassen, ja. Die sind zwar auch noch nicht frei von Nebenwirkungen, sie machen aber Hoffnung in Sachen Wirksamkeit. Das heißt, sie scheinen die entstandenen Schäden im Gehirn zwar nicht wieder reparieren zu können, wohl aber den Progress, also das Fortschreiten der Erkrankung, die Bildung neuer Eiweißablagerungen tatsächlich aufhalten zu können.
Und damit erscheint es ja auch logisch, dass man ein solches Präparat möglichst früh einsetzen sollte. Ja. Und für eine möglichst frühe Diagnostik braucht es auch eine Weiterentwicklung der bildgebenden Verfahren. Ich meine, mittlerweile können die Eiweißablagerungen im Gehirn, die sogenannten Amyloid-Plaques und die Tau-Fibrillen, durch eine spezielle, leider aber noch wirklich echt teure Röntgenaufnahme nachgewiesen werden.
Ja, und eine weitere Möglichkeit, diese Eiweißablagerung nachzuweisen, ist die Lumbalpunktion.
Stimmt.
Und auch hier arbeitet die Forschung auf Hochtouren weiter, denn weder diese von dir angesprochene sehr teure radiologische Spezialuntersuchung noch die für viele ja immer noch abschreckende Punktion des Rückenmarks eignen sich für ein regelrechtes Massenscreening. Und genau das bräuchten wir für eine sehr frühe Erkennung. Und diesbezüglich erhofft man sich am meisten von einem Bluttest, ne? Denn den könnte jeder Hausarzt problemlos machen und auch die Hemmschwelle bei möglicherweise Betroffenen, diese Diagnostik in Gang zu setzen, ne, die wäre dann entsprechend äußerst niedrig.
Ja, absolut. Wir haben das hier natürlich jetzt wirklich sehr stark vereinfacht, Petra. Ne? Aber ich denke, es wird allen klar, wie komplex das Thema ist und wie viel Forschungsinitiativen es noch braucht, um diese Erkrankung besser und früher diagnostizieren und vor allem eben auch dann wirksam behandeln zu können. Ne? Aber sag mal, ich meine, wie gehen denn Ärzte jetzt hier wirklich damit um?
Also die wichtigsten Erkenntnisse aus Studien, die ich durchgeführt habe und die ich hier auch teilen darf, sind, dass es sich hier nicht zuletzt aufgrund der Entwicklungen der Markt einfach neu sortiert, ne? Vor allen Dingen aber auf Seiten der Spezialisten. Ne? Weniger auf Seiten der Hausärzte, aber bei den Spezialisten tut sich in der Tat jede Menge. Zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, dass es in Deutschland inzwischen circa 200 sogenannter Gedächtnisambulanzen gibt. Ja? International bezeichnet man die als Memory Clinic.
Genau.
Also auch dieser Begriff taucht immer wieder hier in Deutschland bei uns auf. Und das sind einfach Einrichtungen, die sich auf das große Feld von Gedächtnisproblemen bis hin zur Demenz spezialisiert haben und einfach auch deutlich mehr Leistungen und Betreuung anbieten, als es die allgemeine neurologische Versorgung überhaupt leisten kann. Ne? Wenn man sich das so überlegt, dann wird das auch klar. Der Mehrwert ist hier vor allen Dingen der multidisziplinäre Ansatz. Ja? Das heißt, hier arbeitet ein Team von Neurologen, Psychiatern, Psychologen, Sozialarbeitern und weiteren Fachkräften, die einfach eine ganzheitliche Versorgung der Menschen anstreben und auch die Angehörigen natürlich sehr eng mit einbeziehen und beraten. Die Gedächtnisambulanzen bieten hier zum Beispiel Schulungen für Angehörige an, wie man mit diesen Herausforderungen der Krankheit umgeht. Sie zeigen auf, welche Ressourcen man nutzen kann und knüpfen dann auch Kontakte zu Unterstützungsnetzwerken.
Ja, genau. Und mit vielen dieser Ärzten durften wir ja auch schon in vielen Interviews sprechen, ne? Und Petra, wo liegen die medizinischen Vorteile?
Naja, zum einen natürlich in der bereits angesprochenen umfassenden Diagnostik, ne? Vor allem in der Früherkennung. Das heißt, die Gedächtnisambulanzen sind einfach erfahrene Experten in der Differentialdiagnose und bieten noch dazu neuropsychologische Tests an, die einfach helfen, den Alzheimer und die Alzheimer-Demenz von anderen Formen der Demenz zu unterscheiden. Ja? Und diese Tests beurteilen verschiedene kognitive Funktionen, wie jetzt zum Beispiel Gedächtnis, Sprache, Orientierung und Problemlösung. Ne? Rundum wurden, um diese Punkte wurden ganz viele Tests entwickelt und da braucht es für die Auswertung dieser Tests wirklich erfahrene Leute.
Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und auch ein ganz wichtiger Punkt. Für die Betroffenen und Angehörigen selbst ist das natürlich nur der erste Schritt und wenig hilfreich, wenn es dann keine entsprechenden Therapien gibt. Also so ist wie es. Sieht es denn mit der Therapie dann konkret aus?
Konsequenterweise setzt man hier natürlich auch auf die Frühintervention. Ja? Einfach um den Fortschritt der Erkrankung möglichst zu verlangsamen. Und therapeutisch kann man dann hoffentlich mit diesen modernen Therapien, also diesen sogenannten Anti-Amyloid-Therapien, mehr Fortschritte machen als mit den derzeit zugelassenen verschreibungspflichtigen Medikamenten.
Ja, okay, ja prima, danke dafür. Dann haben wir mit den Gedächtnisambulanzen also eine spezialisierte, fokussierte und ich sag mal umfassende Betreuung für Menschen mit Alzheimer und anderen Demenzformen, die auch eine wertvolle Ressource für die Angehörigen mit einschließen. So kann man es doch zusammenfassen.
Genau, also medizinisches Fachpersonal mit großer Erfahrung und Empathie. Ja. Aber komm, lass uns jetzt mal zu unserem Job kommen.
Unser aktuelles Methodenrezept.
Wir sprechen ja nicht nur mit Ärzten, um ihre derzeitige Behandlungsphilosophie oder eben ihre Reaktionen auf neue Therapieoptionen zu verstehen. Ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit sind ja vor allen Dingen die Interviews mit Betroffenen und ihren Angehörigen.
Genau. Und da wollen wir jetzt mal darüber sprechen, was wir als qualitative Marktforscherin beachten müssen, wenn wir jetzt Menschen interviewen, die von Alzheimer bedroht oder eben sogar schon davon betroffen sind.
Ja, also Einfühlsamkeit versteht sich natürlich von selbst, ne? Vor allem bei der Art, wie wir unsere Fragen stellen, ne? Und auch bei der konkreten Wortwahl in unseren Fragen müssen wir wirklich aufpassen.
Ja, genau. Wir sollten natürlich eine einfache Sprache wählen. Das ist natürlich Punkt Nummer eins. Aber auch kurze Fragen stellen und auch bestimmte Formulierungen vermeiden, ne, Petra? Also jetzt zum Beispiel, erinnern Sie sich noch an, was weiß ich, ne? Kommt meistens ja nicht so gut an.
Ja, das stimmt. Und dabei müssen wir es natürlich auch immer schaffen, bereits zu Beginn des Interviews unser Gegenüber richtig einzuschätzen, ne? Und unsere Interviewtechnik dann an die individuellen kognitiven Fähigkeiten unseres Gegenübers anzupassen. Also manchmal müssen wir Fragen wiederholen oder nochmal anders formulieren, um Missverständnisse zu vermeiden. Und wichtig ist natürlich, dass man hier als Moderatorin sehr, sehr schnell lernt, was beim Einzelnen funktioniert, damit die Menschen eben nicht unruhig auf dem Stuhl rumrutschen und sich sichtlich immer unwohler fühlen.
Ja, genau. Ja. Und das Thema ist ja insgesamt wirklich total sensibel. Und so gut es vielen Betroffenen manchmal auch tut, jetzt mit einer Fremden wie mit uns darüber zu sprechen, es fällt vielen dann doch oft schwer, die wirklich echten persönlichen Dinge, das, was sie wirklich tief bewegt, dann auch zu teilen.
Ja, und dafür dann auch ihrerseits, ne, die richtigen Worte zu finden. Also wirklich sagen, was sie sagen möchten, ne? Also diese Selbstverständlichkeiten im Umgang mit Betroffenen, also Respekt vor der Privatsphäre und Würde, das ist einfach in dieser Zielgruppe nochmal besonders wichtig, ne?
Ja, genau. Und damit geht einher natürlich auch die Geduld und Flexibilität, ne? Ich meine, bei anderen Interviews, da ziehen wir die 60 Minuten gnadenlos durch, da ist das richtig durchgetaktet. Das können wir bei solchen Interviews hier nicht machen, ne? Klar, mit medizinischem Fachpersonal schon, aber eben nicht mit den Betroffenen oder Angehörigen.
Nein, das ist wirklich ganz individuell. Also ich habe es auch schon erlebt, dass meine Interviewpartner nach einer halben Stunde völlig durch waren, ja? Und damit muss man einfach rechnen und entsprechend reagieren können. Ne? Oft ist es auch hilfreich, wenn man einen nahen Angehörigen mit ins Interview mit einbezieht.
Genau.
Ja? Aber weißt du was, da kann ich mich gleich mal wieder aufregen.
unser aktueller Aufreger.
Also es regt mich auf, ja, wenn in diesem Bereich unerfahrene Teammitglieder von Auftraggeberseite und oder auch von anderen Instituten, mit denen wir ja häufig zusammenarbeiten, wenn die hier Leitfäden für solche Zweiergespräche mit Alzheimer-Betroffenen und ihren Angehörigen kreieren, die meiner Meinung nach echt völlig daneben sind.
Mhm. Petra, du siehst mich hier schon grinsen. Wir grinsen uns hier schon lustig an. Was meinst du denn genau? Ich habe zwar eine Idee, aber gib doch mal unseren Hörerinnen und Hörern mal ein Beispiel.
Ja, gerne. Also der pflegende Angehörige sollte niemals die Hauptrolle im Interview spielen. Ja, nur weil das einfacher ist, ja, ein Gespräch mit ihm zu führen und man schneller zu Ergebnissen kommt. Ne? Mhm. Das passiert dann nämlich ganz, ganz schnell, dass der Betroffene selbst zum Statisten wird und nur über ihn gesprochen wird.
Oh ja, und die Moderatorin nach jeder Aussage des Betroffenen beim Angehörigen Gewissheit suchen soll, dass diese Aussagen des Betroffenen wirklich auch in Tüdelchen richtig sind.
Genau, richtig und falsch, ja, ich setze das hier auch in Tüdelchen, ne? Dürfen für uns Marktforscherinnen ja nie gültige Kategorien sein. Aber im Gespräch mit Demenzkranken erst recht nicht.
Mm. Und Petra, da gibt's auch noch was, was ich jetzt wirklich richtig schlimm finde und was mich aufregt.
Och komm.
Ja, wenn man das Interview zunächst mit dem Betroffenen beginnen soll, diesen dann aber rausschickt, um den Angehörigen reinzuholen und zu befragen.
Ja, in der Tat. Unsensibler geht's nun wirklich nicht. Ich glaube, das müssen wir hier gar nicht länger ausführen. Vielleicht noch so viel als Tipp aus unserer Erfahrung. Überprüfe einfach deine Studienziele und entscheide, wer die Zielperson für deine Fragen ist.
Genau.
Ja? Ist es der Angehörige, dann stell ihn in den Mittelpunkt. Ist es der Betroffene, dann stell sie in den Mittelpunkt. Ja? Diese Zielperson gehört in die Mitte deiner Aufmerksamkeit und du musst einfach deine Fragen an sie anpassen. Egal wie lang es dauert, egal wie oft du deine Fragetechnik ändern musst, egal wie viel deiner Themen du da unterkriegst.
Mhm,
ne? Und dann ist auch nochmal ganz wichtig, schaff genau die Umgebung, in der sich diese Zielperson physisch und emotional wohlfühlt, ne? Und in der sie dir vertrauen kann.
Absolut.
So, jetzt haben wir uns genug aufgeregt. Lass uns wieder zu konkreten Tipps fürs Methodenrezept zurückkommen.
Gerne, genau. Und da können wir ja doch nochmal auch an unsere letzte Episode anknüpfen, die Projektionstechniken, Petra.
Genau, denn Projektionstechniken sind vor allem bei solch sensiblen Zielgruppen und Themen dann auch in der Tat besonders nützlich.
Mhm.
Ne? Die müssen aber mit Bedacht gewählt werden, um auch niemanden zu überfordern.
Ja, genau. Und da haben wir auch ein gutes Beispiel hier mitgebracht. Das ist die Dritte-Person-Technik, so heißt die. Hier bitten wir die Teilnehmer, ihre Meinung oder ihre Gefühle aus der Perspektive einer anderen Person oder eines fiktiven Charakters zu beschreiben.
Mhm.
Wenn die Betroffenen kognitiv dazu in der Lage sind, hilft diese Technik, Abwehrmechanismen zu umgehen, ne? Und auch ehrliche Antworten auf wirklich heikle Fragen dann zu erleichtern.
Ja, und super hilfreich sind hier auch Rollenspiele. Ja, das heißt, wir geben ein Szenario vor und bitten dann die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, eine bestimmte Rolle in diesem Szenario zu übernehmen. Das hilft uns dann einfach besser zu verstehen, wie Menschen mit Alzheimer oder Demenz ihre eigene Situation und ihre Beziehungen zu anderen auch wahrnehmen.
Ja, und natürlich lassen sich auch hier bei dieser Zielgruppe sehr gut Fotos oder Bilder einsetzen. Na, hier sollen die Teilnehmer dann zum Beispiel beschreiben, was sie sehen und wie das Bild sie dann auch fühlen lässt.
Und wenn die kognitiven Fähigkeiten es zulassen, dann sind auch Analogien und Metaphern immer sehr hilfreich.
Mhm.
Ne? Hier können wir die Teilnehmer bitten, eine Situation oder ein Gefühl mit etwas anderem zu vergleichen. Ja? Zum Beispiel mit einem Wetterzustand, mit einer Landschaft oder auch mit einer Reise.
Ja, das stimmt. Das haben wir auch schon häufiger gemacht. Ne? Und vielleicht auch noch ein letztes, etwas, ich sag mal, kreativeres Beispiel, mit dem wir ja auch gute Erfahrungen gemacht haben. Das sind projektive Zeichnungen oder Collagen.
Mhm.
Ne? Lassen Sie die Teilnehmer, das geht auch super gut für Betroffene und dann die Angehörigen, lassen Sie die zeichnen oder zusammenkleben, was sie fühlen oder wie sie ihre Zukunft sehen. Das ist besonders dann eben auch hilfreich, wenn die Betroffenen sich durch Einschränkung der Sprachfunktion dann zum Beispiel rein verbal wirklich schlechter ausdrücken können.
Ja, und das, da erinnere ich mich auch noch an so ein Zweiergespräch, da war meine Rolle als Moderatorin überhaupt nicht mehr wichtig. Mhm. Ja? Da haben Angehöriger und Betroffener zusammen eine Collage gebastelt und gemeinsam über ihre Zukunft gesprochen. Ich konnte nur mit offenem Mund zuschauen, zuhören und ab und zu mal kurz was nachfragen. Und dann haben die uns wunderbar von sich aus all das erzählt, was wir eigentlich sie hätten fragen wollen. War nicht nötig.
Schön.
Mhm. War toll. Also man könnte jetzt hier natürlich noch mehr Beispiele anführen, aber ich glaube, das reicht jetzt mal an der Stelle. Wichtig finde ich einfach nur noch zu betonen, dass man gut beraten ist, wenn man mehrere dieser Projektionstechniken für eine Studie entwickelt, einfach um flexibel reagieren zu können und das für den Teilnehmer, für die Teilnehmerin individuell am besten funktionierende Tool einzusetzen.
Ja, genau, absolut. Und das sagen wir auch immer unseren Auftraggebern, ne, dass das wichtig ist für diese Zielgruppe.
Aus dem Nähkästchen geplaudert.
Was habe ich neulich gelesen? Also wo, weiß ich natürlich nicht mehr, aber die Formulierung habe ich mir gemerkt, weil ich sie sehr schön und treffend finde. Auch bei einem ernsten Thema wie Alzheimer gibt es manchmal, hier ist die Formulierung, Raum für leichte Momente und Humor. Und ich glaube, ohne solche Momente halten vor allen Dingen auch die Angehörigen nicht durch, ne?
Na, das denke ich auch, ja. Und du hast es ja selbst auch im Familienkreis erlebt, ne?
Ja, im entfernten Familienkreis, aber immerhin Walter, ja, den habe ich erst kennengelernt, als er schon über 70 war, ja. Mhm. Und Walter rutschte zunächst sehr langsam, dann aber immer unaufhörlicher in die Alzheimer-Demenz. Seine Frau verzweifelte wirklich häufig, ja. Natürlich völlig nachvollziehbar, ja. Mhm, ja. Aber sie versuchte immer, ihn, wie sie sagte, zur Vernunft zu bringen und zu korrigieren.
Mhm. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so untypisch für Betroffene, dass sie das auch versuchen, ne? Sie wollen das alte Leben einfach beibehalten. Und das wird dann für beide Seiten ja häufig dann zum größten Problem, weil das so nicht mehr möglich ist.
Richtig. Und vor allen Dingen löst das für die Betroffenen einen unglaublichen Stress aus, mhm. ja. Mir hat mal ein Neurologe erklärt, dass sich Alzheimer-Patienten zwar nicht an Daten oder Ereignisse erinnern, ja, also auch diese ganzen rationalen Zusammenhänge oft nicht mehr hinkriegen, aber sie erinnern sich an die Emotion, ja, mhm. an das Gefühl, das sie in der jeweiligen Situation hatten, ne, mhm. aber eben nicht mehr in einem rationalen Kontext einordnen können. Mhm. Das heißt, je häufiger ich einen von Demenz Betroffenen in diesen Stress bringe, dass er sich nicht erinnert, dass er so das eigene Versagen in Anführungsstrichen ne, mhm. wirklich so vorgehalten bekommt, desto emotionaler ist er da drin und speichert dieses schlechte Gefühl auch tatsächlich ab.
Boah, spannend, ja. Mhm. Und hatte der Neurologe auch vielleicht in einem Interview einen Tipp für die Angehörigen, wie sie eben solche Situationen dann tatsächlich besser meistern können?
Ja klar, das habe ich ihn natürlich auch gleich gefragt. Mhm. Und er sagte, dass das Geheimnis ganz einfach ist, ja, und meistens auch funktioniert, und zwar Ablenkung.
Okay.
Ja? Also, wenn die alte Dame, die im Zimmer ist, völlig aufgelöst ist, ja, und dir sagt, sie muss jetzt gehen, sie muss ihr Baby versorgen, mhm. ja, oder sagt, sie muss jetzt ihr Kleinkind aus dem Kindergarten abholen, ja, dann nützt es nichts, ihr zu sagen, du hast doch gar kein Baby, du hast doch gar kein Kleinkind, sondern sie einfach zu einem anderen Thema zu führen, ja. Mhm. Manchmal reicht es, hat er mir gesagt, den Menschen einfach ans Fenster zu stellen und die Aussicht beschreiben zu lassen, bis dieser Moment, diese Erinnerung an das Kleinkind, das zu versorgen ist oder abzuholen ist, und der Stress, ne, dieser emotionale Stress hier zu versagen, weg ist.
Okay, super interessant. Und wie war das konkret bei Walter? Was hast du da erlebt?
Also Walter, da kann ich ein Beispiel erzählen, der saß halt gerne auf dem Sofa und schaute aus dem Fenster.
Mhm.
Der Dachziegel gegenüber auf dem Haus sah für ihn aus wie eine Katze. Die hat er mir immer gerne und freudestrahlend gezeigt. Mhm. Guck mal, grinste er immer, da sitzt sie wieder. Seine Frau ist dann häufig explodiert. Ja, ich hab dir schon so oft gesagt, da sitzt keine Katze. Aber ich hab mir dann gedacht, Mensch, warum eigentlich nicht? Ja, Und wenn ich dann gesagt habe, ja Walter, ich sehe sie auch und die ist echt süß, ja, dann lächelte Walter und war glücklich. Warum soll ich ihm denn diesen Moment nehmen, ja? Und ich glaube, man muss als Angehörige immer wieder entscheiden, wo man widerspricht und warum, ja, und sich vielleicht auch häufiger mal selbst disziplinieren und sich vor dem Einspruch tatsächlich mal die Frage zu stellen, meine Güte, was verliere ich denn persönlich, wenn ich hier jetzt widerspreche? Ja, muss ich hier wirklich was klarstellen? Und ja, ich weiß natürlich auch, das sagt sich hier so einfach und ist im täglichen Umgang so unsagbar schwer.
Ja, genau. Für die Menschen eben, die wirklich tagtäglich auch mit den Betroffenen noch zusammenleben, ne, solange sie auch noch zu Hause wohnen können. Absolut. Petra, ich denke, wir konnten heute wirklich gut zeigen, wie vielschichtig dieses Thema ist, wie unterschiedlich die Perspektiven von den Patienten selbst und ihren Angehörigen sein können und dass wir eben auch als Moderatorinnen auf zum Teil sehr starke Emotionen in diesen Interviews gefasst sein müssen. Ja. Ne? Ich meine, anders als im persönlichen Umfeld fällt es im Interview zwar doch meistens leichter, wirklich neutral zu bleiben, geduldig zuzuhören und das Gespräch dann auch in die Richtung zu lenken, dass auch unsere Kundin, unsere Auftraggeber ihre Fragen eben auch beantwortet bekommen. Und trotzdem, ich meine, ich erinnere mich auch an so ein paar Interviews, ja, die gab es auch schon, da sind mir echt im Nachhinein die Tränen gekommen, da musste ich auch erst mal rausgehen, weil das einfach so berührend war, die Geschichten einfach so persönlich dann doch erzählt wurden, ne?
Genau. Aber es gibt nicht nur Tränen dann in diesen Interviews, es gab auch schon, immer wieder beim Thema Humor,
ja,
ne?
Genau, stimmt.
Es gab dann auch Geschichten, wo wir dann beide einfach lachen mussten. Und das war auch sowas Befreiendes, ne? So für alle Seiten. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir müssen hier langsam zum Ende kommen. Welches sensible Thema, welche in Anführungsstrichen Volkskrankheit beschäftigt Sie denn? Schreiben Sie uns. Wir nehmen uns Ihrem Vorschlag in einer der nächsten Episoden dann auch gerne an. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Website www.mr-s.com und natürlich auch in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören.
Ja, und auch ich bedanke mich ganz herzlich und sage Tschüss bis in 4 Wochen. Da dürfen Sie sich auch jetzt wieder auf einen aktuellen Lieblingsmenschen freuen. Aber mehr wird jetzt noch nicht verraten, gell, Petra?
Genau. Tschüss.
Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.